Theoretisch wäre dieser Druck da. Warum ist der aber faktisch nicht existent? Das ist deswegen, weil 95% der Organisationen gleich schlecht sind. Sie wenden sich an die gleichen Beratungshäuser, sie wenden die gleichen Methoden an, sie wiederholen den gleichen Blödsinn, den alle anderen auch machen. Und dadurch entsteht kaum ein Druck auf die Organisation. Das ist unser Hauptproblem.
Herzlich willkommen bei Agiler Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice. Guten Morgen, Johann. Zum zweiten Mal beim Agilen Senf. Schön, dass du wieder dabei bist.
Guten Morgen, Danny. Freut mich, dass ich dabei sein darf und danke für die Einladung.
Ketzerische Einstiegsfrage. Wäre Kodak oder man möchte ja vielleicht Nokia mit Safe, Scrum und Spotify noch am Leben oder hätten sie zumindest ihre marktführenden Rollen behalten können?
Ja, du hast einen Vortrag von mir geguckt. Da stelle ich die Frage ans Publikum. Also ich habe eine klare These dazu, wir werden es nie rausfinden, aber meine Antwort ist nein, es hätte ihnen nichts gebracht, weil diese Unternehmen ja auf der strategischen Ebene praktisch versagt haben, ja, und all diese Methoden, diese Frameworks, die du aufzählst, haben aber eines irgendwie gemeinsam, sie fokussieren sich eigentlich auf den Alltag, ja, also sie versuchen den Alltag des normalen Mitarbeitenden irgendwie zu optimieren. Aber nichts da drinnen unterstützt eigentlich neue Wege, um Strategie gemeinsam zu machen, um Strategie in Selbstorganisation zu kreieren. Und deswegen wäre meine Wette, dass dieselben, entschuldige bitte dieses Klischee, aber wahrscheinlich dieselben alten weißen Männer dieselben Entscheidungen getroffen hätten und deswegen strategisch das Unternehmen genauso gegen die Wand gefahren wäre.
Und dann du hast recht, in deinem Vortrag, bringst du denn direkt auch die Gegenthese auf? Welche wäre das?
Ja, die Gegenthese ist so, dass Strategie, das ist so, wie wir in der Adaptive Org praktisch denken, Strategie ist ja Zukunft. Und Zukunft wissen wir nicht. Also wenn wir über Zukunft sprechen, dann können wir immer nur, okay, das könnte passieren, aber wir kennen die Zukunft. Ja, das heißt, wir sprechen von sehr großer Unsicherheit. Und von Nichtwissen in Wirklichkeit. Also Zukunft ist immer Nichtwissen. Ja, und dann stellt sich halt die Frage, was gibt es so an Erkenntnissen aus Wissenschaft und Co. in dahingehend, wie geht man denn mit Unwissenheit um, mit Nichtwissen um in solchen Situationen. Mhm. Ja? Und da gibt es eigentlich ganz gute, ganz spannende Bücher dazu und auch ganz spannende Experimente. Und wir zum Beispiel, also das ist auch so eine Art Deckmodell, das wir in der Adaptive Org verwenden. Wir setzen uns hier auf dieses Buch drauf, das nennt sich The Wisdom of the Crowd. Mhm. Ja, und wo es darum geht, dass Versuche praktisch mit Dingen gemacht werden, wo die Menschen es nicht wissen können. Ja, also ein bisschen vergleichbar mit so Fußballwetten oder solchen Geschichten. Ja, also du kannst es nicht prognostizieren. In diesem Buch sind zum Beispiel Beispiele drinnen, dass du nimmst ein Riesenglas und gibst dir Murmeln rein. Ja? Und dann gehst du durch die Gegend und fragst halt möglichst viele Menschen, wie viele Murmeln sind da drinnen. Und das Spannende ist, praktisch am Ende des Tages, durch die Weisheit der vielen, ja, kommt hier in der Annäherung ein super Ergebnis raus. Mhm. Ja? Während du, wenn du zum Beispiel auf 10 Experten dich aber reduzieren würdest, was diese Aussage angeht, du irgendwo liegst. Ja? Und das ist praktisch, das ist so die Aussage, die wir verwenden in der Adaptive Org, wenn es um Zukunft und Unsicherheit geht, möglichst viele Menschen praktisch zu involvieren, ja, weil die wiederum sind als Crowd scheinbar klug. Mhm. Und das ist die Idee und das versuchen wir auch umzusetzen. Also dann in der Arbeit mit den Firmen heißt das ganz konkret, wenn ein Unternehmen an der Strategie arbeitet, dann versuchen wir Mittel und Wege zu finden, möglichst viele Menschen da zu integrieren. Ja. Und ich glaube, gibt es ja auch andere sozusagen Strömungen, die da forschen. Open Innovation ist ja auch so ein Thema, wo man versucht, ja, den Markt reinzuholen in die eigenen Innovationsthemen. Das geht eigentlich in die gleiche Richtung, würde ich sagen.
Spannender Punkt. Und das ist quasi die Gegenthese zu dem Scheitern von Kodak oder Nokia. Wären da
nicht nur die Spitzenmanager und deren Berater involviert gewesen, sondern die breitere Masse. Über viele Menschen reden wir da von Crowd Knowledge oder Crowd Wisdom. Ist da so ein Tipping Point, den man da erreicht?
Ja, also wenn man sich nur auf das fokussiert, schon. Für uns heißt das immer, dass wenn es eine kleine Organisation ist, heißt alle sind eingeladen. Mhm. Also was bedeutet das? Vielleicht versucht man das, um Kunden zu erweitern, aber das ist so, also wir bewegen uns ja im Organisationskontext. Deswegen ist immer, wenn es heißt, okay, Wisdom of the Crowd, heißt für uns, okay, möglichst die gesamte Belegschaft einzuladen, und dann bist du natürlich limitiert auf die Größe der Organisation. Wenn die Organisation nur 40 Mitarbeitende hat, dann hast du halt die 40 Menschen sozusagen, aus denen du schöpfen kannst. Aber allein aus 40 hast du ja schon so viele verschiedene Perspektiven und so viel Diversität drinnen, dass du dich zumindest diesem Ideal annäherst. Ja, besser wäre es natürlich, du hättest wahrscheinlich 1000 Menschen, aber ja, also es ist in jedem Fall besser, als du hast nur 3 Menschen, die das irgendwie schon 20 Jahre lang machen und einfach aus ihren Denkmustern raus versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Ja.
Und wie ist es bei, keine Ahnung, 100.000 oder 400.000 oder ich habe gerade mal bei Siemens geguckt, 320.000 Mitarbeitern?
Ja, also natürlich würdest du, Siemens hat ja viele verschiedene Business-Modelle. Ja? Also das heißt, Strategie machst du ja eigentlich immer aufbauend auf einem Geschäftsmodell. Ja, du hast eine Sparte, die nennt sich erneuerbare Energie von mir aus. Ja, und dann betrifft das halt die Menschen, die in dieser Sparte arbeiten. Und da würdest du halt versuchen, die zu involvieren. Ja, aber das ist eben ganz, ganz wichtig. Wer in der Adaptive Org praktisch ist, ist wichtig, mit Großgruppen umgehen zu können. Ja. Also es reicht nicht aus, in einem Teamsetting irgendwie was zu machen, sondern das ist eben die Herausforderung auch für unsere Rolle, die wir Katalysator nennen. Dieser Katalysator, der muss fähig sein, große Gruppen praktisch zu Ergebnissen zu führen. Ja, und ja, das sieht immer sehr unterschiedlich aus. Das kommt darauf an, ist eine Organisation, sind alle gemeinsam in einem Office, sind die zerstreut über Europa, über die Welt und all solche Geschichten. Ja, aber darum geht's. Also wenn du praktisch umso mehr Unsicherheit, umso mehr Nichtwissen deine Entscheidung, wenn sich die in so einem Kontext befindet, dann musst du versuchen, möglichst viele der Menschen zu involvieren, immer begrenzt, aber auf das Geschäftsmodell, also auf die Menschen, die halt von diesem Geschäftsmodell auch betroffen sind. Ja, es ist jetzt nichts, ganz Siemens zu befragen, nur wenn es um die erneuerbare Energiesparte geht an der Stelle.
Ja. Das macht Sinn. Und du hast in dem Vortrag so ein paar schöne Mantren vorgestellt, finde ich. Und eines davon ist Denken statt dem Wiederholen von Praktiken. Wie passt das zusammen zu den Großgruppen Crowd Wisdom Approach?
Genau. Also wie passt das dazu? Wir sehen ja in der agilen Welt ganz, ganz viel, das versucht wird praktisch, man entscheidet sich für eine Praktik, meistens ohne, dass man sie großartig kennt. Ja, also Beispiel könnte sein SAFe, aber es gibt ja auch andere Frameworks, die sehr stark sind, wie Holacracy oder so. Ja. Und du unterwirfst dich da praktisch ja Vorgangsweisen, die immer gleich sind. Ja, also das funktioniert so, du hast diese Meetings, das ist die Struktur, du hast diese Kreise, das und all das. Ja, also es wiederholt sich, ja, und du versuchst diese Praktiken, durch das Wiederholen dieser Praktiken praktisch irgendwie an Reifegrad zu gewinnen. Ja. Und das versuchen wir eben genau nicht, sondern wir gehen anders vor. Ja. Also wir schauen uns immer das Problem an, und wenn es eben ein strategisches Problem ist, heißt das, okay, wir müssen schon einmal wahrscheinlich relativ viele Menschen involvieren. Ja. Und Denken heißt auch, wir arbeiten nicht mit Methoden im klassischen Sinne, sondern wir arbeiten mit sogenannten Denkwerkzeugen. Diese Denkwerkzeuge unterstützen uns und auch die Organisation dabei, praktisch ihren eigenen Denkweg zu gehen. Wenn du so willst, könnte man das auch so sagen, wenn eine Organisation ein Problem hat, wo die Lösung zum Beispiel Scrum wäre, ja, um daraus dann das richtige Ergebnis zu bekommen, dann würde der Prozess dann als individuelles Ergebnis aussehen wie Scrum. Aber entwickelt mit unseren Denkwerkzeugen. Und wenn das Problem sich etwas verändert, dann sieht es halt nicht mehr aus wie Scrum, sondern sieht wieder etwas anders aus. Also wir sind eine Ebene drüber, und als Ergebnis in der Arbeit mit den Denkwerkzeugen kriegst du immer sowas wie eine Methodik. Diese Methodik ist aber 100% auf dein Problem zugeschnitten. Ja? Also das heißt, da wirst du auch nie eine einheitliche Methodik finden, sondern es ist meistens so, da findest du Teile aus 1, 2, 3, 4 verschiedenen Methodiken drinnen. Ja? Und die, das ist so aneinander gebaut, dass es perfekt zum Problem und zum Kontext passt. Und dadurch erzielst du einfach viel, viel bessere Ergebnisse, wie wenn du immer eine Methode nimmst, die gleiche, ja, und die aber gar nicht zum Kontext passt und dadurch eigentlich schlechte Ergebnisse du nur bekommst. Also das ist die Idee. Und wir versuchen eben, das Denken anzuregen, ja, und nicht den Menschen diese Methodik zu lernen, sondern dass sie verstehen, wie diese Denkabläufe sind und diese Denkabläufe zu wiederholen. Das ist eigentlich die Kunst. Das ist auch das, was wir dem Katalysator lernen. Wir lernen dem nicht das Anwenden einer Methode, sondern wir lernen dem das Designen von solchen Lösungskontexten praktisch, aber immer auf das Problem bezogen. Ja, und das ist Erfahrungswissen. Du kannst auch nicht hingehen und irgendwie, ja, ich habe jetzt die Scrum Master Ausbildung gemacht und danach kannst du das. Okay. So funktioniert das nicht, sondern du musst das anhand Cases durchspielen, ja, und erst anhand dessen kannst du dann lernen, wie das in der Praxis funktioniert.
Kurzer Hinweis an die Zuhörerinnen, vielleicht auch für dich interessant, Johann, Folge 49 mit Thomas Pisar, Aufklärung plus Agilität gleich Fragezeichen, und da haben wir uns dem Thema Denken statt Glauben gewidmet und wie viel eigentlich in der Aufklärung, ne, wenn man sagt, das wollte man ja seine Unmündigkeit ablegen, ne, und so ähnlich klingt das bei dir jetzt auch, dass man sagt, okay, nicht den Frameworks, den Methoden hinterherrennen, sondern wieder das selber Denken für sich verstehen, steht nur im Kontrast zu Quartalsgewinnen und Quartalsfortschritten und der Schnelllebigkeit der Wirtschaft, die uns ja alle gefühlt dieses ja mitgibt, wir müssen heute besser sein als gestern und schneller, größer, wachsen, Profite erwirtschaften, ist ja gar keine Zeit zum Denken. Deswegen sehr einfacher, sich die Berater zu holen, die haben das Denken für uns übernommen, die geben uns diese Blaupausen, die haben das sogar in unserer Industrie mit anderen schön verglichen, haben die sogenannten Benchmarks und können uns dann sogar noch die Zahlen vorgaukeln, wo es hingehen sollen. Ist ja schon ein bisschen einfacher fürs Management zu sagen, okay, dann sind das ja die insgeheim Unternehmensdenker und Lenker, weil so gebe ich mein Denken ab und ich glaube denen, was die mir sagen sozusagen. Steht irgendwie in den Gegensatz zu dem, was du gerade vorstellst, wie wir da eigentlich operieren. Ja, genau.
Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter school.com/agiler-senf. Link in den Shownotes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dahinter verbirgen sich praktisch, wenn du so willst, zwei Glaubensbekenntnisse. Das eine ist, da möchte ich auch gleich darauf eingehen, wir haben einen Kunden, bei dem hat sich irgendwann herausgestellt, okay, das Geschäftsmodell ist so divers und hin und her, wir brauchen eine neue Aufbauorganisation. Ja, unsere bestehende Aufbauorganisation, die bedient unser Geschäftsmodell nicht ideal und deswegen haben wir Konflikte praktisch in der Organisation. Klassische Schnittstellenthemen, Kampf um Ressourcen, also. So, was haben die dann gemacht? In unserer Art und Weise, also neue Aufbauorganisation ist ein strategisches Thema oder zumindest ein strukturelles Thema, wo jeder irgendwie davon betroffen ist am Ende des Tages, weil sich sein Team verändert, Prozesse sich vielleicht verändern, all solche Geschichten. Ja? Also das heißt für uns in der Adaptive Work, alle sind einmal eingeladen zu diesem Prozess. Wir bezeichnen diesen Prozess übrigens als Activation Process. Also sozusagen das Aktivieren der Menschen und der Denkkapazitäten von den Menschen. Und genau, und dann startet so ein Prozess und der wird dann einmal durchlaufen. In dem konkreten Beispiel, der erste Prozess, bis die Aufbauorganisation, die neue, bis es die gab, ja, waren es 3,5 Monate mit involviert circa 60 Mitarbeiter. Ja? Und da wird natürlich jetzt vielleicht der Manager sagen, ja, 3,5 Monate, das dauert doch viel zu lange und da hole ich mir einen Berater, dann habe ich in 3 Wochen später habe ich die erste Skizze, genau, und die neuen Kästchen und so, ja, da mag er vielleicht recht haben. Ja. So, was passiert aber dann? Nach 3 Monaten haben die implementiert und da ist schon einmal super, wenn du mit Beratern arbeitest, dann ist es so, dass du hast schnell entschieden, wie die Aufbauorganisation aussieht, ja. Aber dann arbeitest du ewig dran, dass du den Menschen das irgendwie, ja, also dass du sie ihnen verkaufst, ja, dass du sie überzeugst. Ja. Also ja, das ist, du, na, ich will nicht in dieses Team. Ja, aber das ist ja jetzt so und da kannst du ja besser arbeiten. Aber ich will ja bei denen bleiben, weil mit denen arbeite ich ja schon. Und diese Diskussion führst du dann ständig. Ja? Genau, bei unserem Beispiel ist es halt so, okay, das dauert 3 Monate, aber du führst keine Diskussion am Ende des Tages. Ja? Sondern wenn das nach 3 Monaten die neue Aufbauorganisation irgendwo aufgemalt ist, dann kommt der nächste Montag und dann fängt die Belegschaft einfach damit an, dass sie die Büros, also sie fängt an umzusiedeln, die neuen Teams bilden sich, das passiert praktisch wie von selbst. Du musst dann keinen mehr überzeugen. Mhm. Ja? Also das ist einmal Thema Nummer 1. Das ist das Wichtigste, anstatt dass du praktisch im kleinen Kreis entscheidest und dann versuchst, alle anderen ihre Vorteile aufzuzeigen und wie das immer so schön im Change benannt wird. Das musst du hier nicht machen, ja, weil die Betroffenen sind involviert und es dauert am Anfang länger. Du hast am Anfang mehr Aufwand. Dafür bist du hinten raus viel, viel schneller in der Umsetzung. Ja? Das ist das eine. Und Aspekt Nummer 2 ist, zufällig hat das Ergebnis bei diesem Kunden nicht gepasst. Ja? Das heißt, die Menschen haben bereits nach 2 Wochen in der neuen Aufbauorganisation festgestellt, ach, das hackt.
Wir haben obwohl sie es selber entwickelt haben?
Ja. Obwohl sie es selber entwickelt haben. Ja. Ja, also du musst dir das so vorstellen, das fängt dann bei 1, 2 Menschen, fängt das an zu wabern. Die sprechen dann mit den Kollegen und dann werden es immer mehr und irgendwann merkt man halt, okay, irgendwie haben 30-40% sagen, nee, das ist eigentlich nicht die Lösung. Ja? Also so und dann merkst du, okay, nach 3 Wochen, glaube ich, das war relativ schnell in diesem Fall, haben sie gesagt, nee, wir müssen noch einmal ran an dieses Thema. Ja? Und jetzt wird es super spannend, weil jetzt hat es nur 2 Wochen gedauert, ja? Weil sie ja diesen Prozess schon kannten. Ja, sie kannten diesen Prozess schon, sie wussten, worauf sie Acht geben müssen. Das alles war schon in ihren Köpfen, weil sie es nämlich vorher selber denken durften. Ja, weil ihnen dieser Denkweg sozusagen nicht weggenommen wurde. Deswegen waren sie beim 2. Mal unglaublich schnell und sie haben wieder als Belegschaft in nur 2 Wochen eine wiederum neue Aufbauorganisation kreiert und die, also in Österreich würde man sagen, die pickt seit damals. Ja, also die hat sich nicht mehr verändert, die passt jetzt. Ja. Also das ist das Spannende. Und das sind sozusagen die 2 Gründe, warum man Menschen dieses Selbstdenken nicht wegnehmen sollte. Einerseits, weil du in der Umsetzung viel schneller bist, weil du dann niemanden überzeugen musst. Ja, die Menschen haben selbst durchdacht, sie wissen, sie erinnern sich selbst an die Gründe, warum es Sinn macht, das so zu tun. Und das Zweite ist ganz einfach, wenn einmal etwas schief geht, dann bist du unglaublich schnell in der Wiederholung. Ja, und 2 Wochen heißt dann, 2 Wochen heißt neue Aufbauorganisation designed und schon wieder umgezogen. Ja, also das ist innerhalb von 2 Wochen passiert. Wow. Ja, und das schafft dann auch der Manager mit dem Berater, mit dem Umzugsunternehmen nicht in 2 Wochen. Ja, also du siehst, wie schnell es dann passiert, gerade wenn es um Wiederholung geht. Ja, weil die Menschen es ja selbst schon mal denken durften. Ja, und das ist dieses Potenzial, das du halt wegwirfst, wenn du die Menschen in der Fremdsteuerung behältst. Mhm. Ja.
Ich finde das total spannende Gedanken, Jon, weil ich ertappe mich immer mehr dabei, ich bin jetzt so 39, und manchmal sage ich so in Vorstellungen beim Moderieren von Workshops oder Events, dass ich so ein Business-Kasper bin. Und ich kriege das nicht los, ne? Weil ich glaube, vielen geht es so, wir adaptieren Scrum oder Kanban. Ich bin sowieso so ein Produktivitätsfanatiker, ne? Also auf der individuellen Ebene kann man es, glaube ich, ganz gut messen, wenn man so, getting things done, okay, dieses Modell hilft mir, aber auf Organisationsebene ist es schon ein bisschen schwieriger, ne? Teams und schon gar nicht auf Organisationsebene. Also woran macht man denn den Erfolg des gemeinsamen Mitarbeitens oder Zusammenarbeitens fest? Und man nimmt dann viele Dinge an und so brauche ich. Ne? Und dann wird man so wie so ein Marionette von, ich weiß gar nicht von wem, aber man nimmt vieles an. Ne? Und dieses kritische Hinterfragen findet bei mir zumindest in all den, auch wo ich Workshops gemacht hat, findet gar nicht statt. Klar, wenn man jetzt neue Ideen exploriert, à la Design Thinking, ne, klar. Aber da ist man ja nicht in der, wie du sagst, in der Aufbauorganisation, im neuen Organisationsdesign. Komm, lass mal wirklich ans Eingemachte gehen, sozusagen, ne. Und finde ich schön, dass du davon sprichst. Und was sind denn das für Denkwerkzeuge? Kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, wie wir das eigene Denken wieder aktivieren und entfachen können? Vielleicht auch auf persönlicher Ebene oder halt in dem Team, wo man mitarbeitet, wo man sagt, ich bin jetzt ein agiler Coach oder Manager. Und ich bringe mal 1, 2 dieser Werkzeuge mit und bringe die in den Alltag ein.
Genau. Ja, also ganz kurz vielleicht zum Kontext. Es ist auch so, diese Werkzeuge sind für diese Katalysatorenrolle, also für die, die begleiten, die arbeiten vorwiegend damit. Ja, manche der Denkwerkzeuge sind etwas bekannter in der Organisation, andere wieder gar nicht. Ja, aber wirklich der Katalysator, für den sind diese Denkwerkzeuge entscheidend, um immer wieder damit zu reflektieren, ja, und sie dann und wann auch einmal wirklich mit in die Gruppe zu nehmen, wenn es halt passt. Also wir haben, konkret haben wir 4 Denkwerkzeuge. Es gibt die Firmen-DNA, das Entscheidungsdesign, dann den wirtschaftlichen Hausverstand, kommt wieder das Österreichische heraus. Hausverstand heißt gesunder Menschenverstand in Deutschland. Also kommen wir noch dazu, was das bedeutet. Und dann gibt es auch den inneren Kompass. Das ist das 4. Denkwerkzeug. Fangen wir vielleicht an, Firmen-DNA. Die Firmen-DNA versucht praktisch eines, nämlich die Organisation mit dem Individuum zu verbinden, ja, und diese Wechselwirkungen darzustellen. Ja, und innerhalb der Firmen-DNA ist noch einmal etwas integriert. Das nennen wir dann das Konzept der Sinnkopplung. Ja, also das heißt, wir gehen da auf, das ist ja ein heißes Thema auch, ja, also Menschen und Sinn und wie und was und einmal Sinn irgendwie von außen stimulieren und seine Geschichten. Genau, wir sind relativ klar, wir gehen hier mit Viktor Frankl, ja, und haben eben auch in der DNA als Kleber, der den Firmenstrang und den Menschenstrang, den Strang des Individuums, das zusammenklebt, ja, das ist unsere Sinnkopplung. Ja. Und in der Sinnkopplung schauen wir zum Beispiel, sind Menschen gekoppelt, sind sie entkoppelt oder sind sie ausgekoppelt? Das sind unsere 3 Zustände. Ja. Mhm. Und das kannst du zum Reflektieren halt nehmen. Du kannst praktisch mit dem Individuum sprechen, wie geht's dir gerade? Bist du gekoppelt? Na, boah, ich bin völlig ausgekoppelt. Warum? Was ist passiert? Und dann kommst du halt drauf, und das ist ja eigentlich das Wichtige. Und das ist auch, glaube ich, so eine der Kernaufgaben der Firmen-DNA, dass zum Beispiel das Unternehmen mit individueller Leistung unzufrieden ist. Ja, und dann könnte man zum Beispiel mit diesem Denkwerkzeug das Gespräch suchen, das Team mit einem Mitarbeiter oder so. Das passiert tatsächlich auch. Und dann stellt man fest, dass der Mensch ausgekoppelt ist. Man stellt aber auch fest, dass das gar nichts mit der Firma zu tun hat, ja, sondern er hat zum Beispiel im privaten Umfeld Probleme, die jetzt einfach gerade wichtiger sind, als in der Firma Höchstleistung.
Darf auch mal vorkommen, ja.
Genau, das darf vorkommen. Das ist, bei uns ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dieses Werkzeug tut nicht werten in dem Sinne, ja, sondern es hilft dir nur dabei, denken wir gemeinsam drüber nach, wie geht es uns gerade, ja, wie ist der Kopplungszustand und so weiter und so fort. Und dann sind dann noch ein paar Mechanismen dran, wo wir zum Beispiel sagen, okay, Aufbauorganisation ist mit der Prozessebene verbunden. Ja, wenn wir in den Prozessen Probleme haben, könnte das mit der Aufbauorganisation zu tun und solche Geschichten. Ja, also ein bisschen so zum Analysieren einfach von Problemen bis runter eben zu diesem Gespräch, Organisation zu Individuum, wie geht es uns denn miteinander? Ja, und wir haben Kunden, die verwenden das, die machen keine Mitarbeitergespräche, nicht mehr im klassischen Sinne, sondern die machen Jahresteamgespräche, und da verwenden sie die Firmen-DNA als Werkzeug, als Denkwerkzeug, um zu analysieren und zu schauen, ob es irgendwo zwickt oder ob es Verbesserungspotenzial gibt. Ja? Also so Firmen-DNA. Dann haben wir Entscheidungsdesign, ist sehr, sehr einfach. Wir unterscheiden in der Adaptive Org zwischen 3 Entscheidungsarten, wenn du es willst: Alltag, Struktur und Strategie. Alltag heißt für uns, wenn im Alltag muss jeder selbst die Entscheidung treffen können. Ja? Also das ist für uns ganz, ganz zentral. Wir wollen keine Team-Meetings irgendwie haben, nur um die Farbe des Bleistifts zu bestimmen oder solche Geschichten. Ja? Sondern nicht, ja. Im Alltag sollen Menschen einfach Entscheidungen treffen können, weil alles klar ist. Ja? Sie kennen ihren Prozess, sie kennen die Rahmenbedingungen. Und deswegen können sie einfach tun und vorwärts gehen. Ja? Dann gibt es halt die strukturelle Ebene. Das ganz klassisch ist ein Prozess. Ja? Ein Prozess muss irgendwo gekittet werden. Es gibt Probleme. Der Indikator kommt meistens auf der Alltagsebene, weil der Mitarbeiter sagt, boah, ich kann das und das nicht mehr entscheiden. Warum ist denn das so? Und dann merkt man schon, okay, das kannst du deswegen nicht entscheiden, weil wir im Prozess Unklarheiten haben. Warum haben wir Unklarheiten im Prozess? Und so weiter und so fort. Ja. Prozess ist eben diese Strukturebene, ein Beispiel davon. Und hier heißt es dann, es sind die Menschen involviert, die von einer Veränderung dieser Struktur betroffen sind. Das heißt, wenn wir einen Prozess haben, wo 15 Mitarbeitende dran arbeiten, ja, damit dieser Prozess von vorne bis hinten erfüllt wird, dann sind diese 15 Menschen eingeladen, diesen Prozess zu adaptieren, wenn es da Probleme gibt. Ja. Also das ist die Strukturebene. Und die kann Struktur Also gibt ja unterschiedliche Themen dann. Da wird es auch eine Teil der Aufbauorganisation, wenn man hier etwas verändern muss, wäre auch ein struktureller Teil. Also gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann ist halt Strategie, wo wir vorher schon gesagt haben, Strategie heißt, mehr alle Menschen sind eingeladen, hier mitzugestalten, die mehr oder weniger unter diesem Geschäftsmodell agieren. Mhm. Ja, es kann auch eine Trennung erfolgen, wenn ein Unternehmen unterschiedliche Geschäftsmodelle verfolgt und es geht um die Strategie für ein Geschäftsmodell, dann werden halt die eingeladen, die darunter sozusagen ihre Wertschöpfung betreiben. Ja, also so, und das ist nichts anderes, das ist eine ganz einfache Grafik, das unterstützt den Katalysator dabei, die richtige Gruppe der Betroffenen zu identifizieren. So kannst du das benennen am Ende des Tages. Ja? Ja, dann haben wir der innere Kompass, Denkwerkzeug Nummer 3. Den inneren Kompass, der gibt Orientierung. Ja? Allerdings nicht, wie man das vielfach kennt, so auf dieser Werteebene, ja? Sondern auf Ebene von Denkmodellen. Also der innere Kompass, den fühlen wir, der hat in der Grafik in der Mitte auch ein Herz. Ja? Und dieses Herz, das füttern wir mit Denkmodellen. Beispiele für solche Denkmodelle sind, hatten wir schon, den Viktor Frankl zum Beispiel zum Thema Verantwortung. Ja, das ist ein Denkmodell, das wir anbieten. Anderes Denkmodell ist zum Beispiel Nicolas Taleb mit Black Swan. Ja, die Kernaussage hinter Black Swan ist, wir glauben, etwas existiert nicht, bis wir es dann halt entdecken. Ja? Mhm. Also das ist wiederum dieser Umgang mit Nichtwissen. Ja? Darum geht's. Also in Europa haben wir halt gedacht, es gibt nur weiße Schwäne, bis jemand nach Australien ging und dort einen schwarzen Schwan gesehen hat. Und damit hat er praktisch eine komplette Denkweise der ganzen Welt innerhalb von kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Ja? Und das ist auch ein Denkmodell, mit dem wir agieren. Ja? Also das sind solche Beispiele. Und der innere Kompass, den kann jede Organisation mit Denkmodellen füllen. Ja? Also wir haben hier ein Set vordefiniert, das für die Adaptive Org passt und für diese Art der Organisation. Aber du könntest hier genauso Denkmodelle reinfüllen und sagen, ich will eine extrem hierarchische, patriarchische Organisation.
So wie wir es ja haben.
Diese Denkmodelle. Also genau, aber du könntest auch das tun. Ja? Wenn du das machen willst, dann füllst du halt solche Denkmodelle da rein. Ja? Und dann hilft dir das zu qualifizieren praktisch. Okay, mit diesen Denkmodellen, die haben wir ausgesucht. Das sind die, wo wir glauben, so denken wir über die Welt, so denken wir über Wirtschaft, so denken wir über Organisationen, so denken wir über Menschen. Wie sieht denn zum Beispiel, du kannst eine Methode dann darauf qualifizieren. Diese Methode, wenn wir die verwenden, passt die zu unseren Denkmodellen oder passt die nicht zum Beispiel? Und also das hilft dir einfach, dich zu orientieren auch an die Werkzeuge, die du reinnimmst und all das, damit du weißt, passt das zu uns oder passt das nicht zu uns. Mhm. Ja? Du kannst damit natürlich auch im Onboarding spielen und solche Themen. Ja? Dir muss halt nur klar sein, Denkmodelle sind nicht so definiert wie ein Wert. Ja? Also wenn Wert Freiheit. Ja? Aber ein Denkmodell ist anders. Ich sage da immer, du musst dir Denkmodelle so vorstellen, wir schauen gemeinsam in den Himmel rauf. Da oben ist eine Wolke. Diese Wolke ist das Denkmodell der Aufklärung von Viktor Frankl. So, und jetzt stehen wir hier unten und wir können uns praktisch über diese Ebene der Wolke können wir uns unterhalten. Wie interpretierst du das, was er gesagt hat? Wie interpretiere ich das? Ja, aber keiner ist der Viktor Frankl. Keiner war genau dabei, wie er das alles aufgeschrieben und erlebt hat. Das heißt, wir müssen uns immer praktisch im Diskurs auf irgendetwas einigen. Das ist das Spannende an Denkmodellen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ja? Also es ist nicht, wir definieren Freiheit genau so und jeder, der Freiheit nicht genau so sieht, der ist hier falsch oder so. Sondern diese Denkmodelle führen immer praktisch zur Auseinandersetzung und niemals zu richtig und falsch. Mhm. Also sehr inklusiv, wenn du willst, an dieser Stelle. Und das ist auch mit voller Absicht. Also es ist, dadurch bleibt es immer ein Stück unklar, ja? Hat aber den Vorteil, dass sich die Menschen halt im Dialog viel, viel eher wiederfinden können, als wie wenn einer sagt, so ist richtig und so ist falsch. Ja?
Darf ich da mal einhaken, bevor wir zum vierten Gedenkwerkzeug gesunder Menschenverstand, so wie es die Deutschen nennen würden. Ich habe jetzt den österreichischen Begriff nicht parat. Aber es ist ja total spannend, wenn du sagst, und es ist auch ein Mantra in dem Vortrag, Philosophieren statt Werte Diskussion. Und du hast jetzt Freiheit als beispielhaftes Wert genannt. Ich glaube, wenn wir jetzt 10 Leute fragen, wenn wir 12 Antworten bekommen. Genau. Und das auch da wieder, ne, beim Philosophieren ich zumindest und wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen verbinden das mit nichts tun oder beim Bierchen, ne, so reden und schwafeln und dann kommt man nicht weiter. Aber Wirtschaft und Business steht dir davon Fortschritt. Und wir wollen Dinge anpacken und umsetzen. Also auch da wieder sehe ich so, was diese gespielte Beschäftigtheit in Unternehmen, ne, viele Meetings und viel machen. Und man hört es oft, eigentlich müssten wir mal Pause machen, eigentlich müssten wir mal reflektieren. Also das hört man auch oft bei den Menschen, oder wenn ich als agiler Coach arbeite in den Retros, ich wünschte mir mal einen Sprint Null, mal auf Pause drücken, mal abschalten. Also nicht abschalten von der Arbeit, aber einfach so gedanklich aufräumen, ne? Das wollen, glaube ich, viele sagen. Vielleicht auch physisch aufräumen, mal den Schreibtisch aufräumen, ne? Und irgendwie steht es gerade im Gegensatz, all diese Dinge, die du sagst, zu dem, wie wir operieren oder das, was ich in Firmen wahrnehme.
Genau. Ja, da hast du vollkommen recht. Und das ist auch der Grund, warum, oder einer der Gründe, warum Firmen sich so schwer tun, wirklich in Veränderung im Handeln zu kommen. Mhm. Weil, also ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber ganz oft siehst du auch, wenn eine Firma sich dann auf die agile Reise macht, die Verhaltensmuster, die verändern sich nicht. Ja. Also die grundlegenden Verhaltensmuster, die bleiben komplett dieselben. Ja. Also das wird irgendwie in andere Methoden, andere Abläufe verpackt. Aber die Grundhaltung, die, also wie agiert wird, die bleibt die gleiche.
Ja, ich kann dir ein Beispiel nennen. Nur irgendwie. Wir haben gerade bei der Uni, führen wir Safe ein mit einem, und ich war sogar im Auswahlprozess, weil ich Teil des Kernteams bin, beim Auswahlprozess des Dienstleisters mit involviert. Und ich hätte die auch heute noch ausgewählt, merke jetzt aber, trotz über 10 Jahre Safe-Erfahrung, die machen nichts anderes außer Safe, haben Bücher geschrieben und sind in der Szene bekannt und haben einen Platin oder Goldstatus oder weiß der Geier was. Aber die können sich kulturell auf die Organisation, die Uni, gar nicht einlassen. Mag jetzt auch daran liegen, dass wir viel remote machen. Also die sitzen in Australien, wir in Auckland. Die sagen, wir können alles remote machen. Könnten man auch nochmal drüber diskutieren. Veränderungsprozesse, ob man die fast nur virtuell oder remote machen kann. Aber mir fehlt bei denen ein Fingerspitzengefühl für die Organisation, für die Kultur. Ne, die pressen ihre Blaupause über uns drauf, verändern fast gar nichts und dann tritt genau das ein, von dem du gesprochen hast. Wir machen Trainings, heute hatten wir Product Owner und Product Manager Training von 9 bis 18 Uhr und ich weiß jetzt schon, keiner wird das machen. Also ist ja auch nicht so, dass wir es noch gar nicht machen, ne? Aber das, was da jetzt wird zwar eine neue Sprache genutzt, ne? Und dann nutzen die PI Planning anstatt Quarterly Plannings, aber es ist so ein Kasper, so ein Theater, was da gemacht wird, aber so wirklich verändert wird nichts, außer dass man viel Geld rausgibt, mit Beratern arbeitet, die sind dann irgendwann weg und du lachst schon. Also es ist echt schockierend, wo ich auch so denke, das kann doch auch anders gehen. Und wenn man dann mal mit meinen Product Owner oder den Teammitgliedern spricht, und ich spreche ja fast täglich mit den Product Owner, ne? Die fühlen sich angegriffen, die fühlen sich nicht gewertschätzt, nicht respektiert, die letzten 10 Jahre ist alles kannst du vergessen und jetzt wird alles besser sozusagen. Das sind ja auch gefühlte Ansagen, die man dann bekommt in diesem Change-Theater. Ne? Und dann ist auch so, ja, habe ich euch da jetzt schon 10-mal gesagt, dass das und so. Und dann wollen die Berater das verstehen, wie auf dem Reißbrett, wie auf dem Schachbrett. Das Projekt ist dafür zuständig. Und die raffen es nicht. Ne? Und würde man aber die Menschen einfach mal einladen und zusammenbringen und auch das, was wir eingangs besprochen haben, die das Wissen oder die Weisheiten der Menge nutzen, dann wären wir heute schon viel weiter. Aber wir sind jetzt in vollen, man denkt Fortschritt, aber gedanklichen Stillstand. Alle haben Checkout, lass mal die Berater machen, weil sobald die weg sind, gehen wir eh wieder zurück. Also das ist dieser Verhaltensmuster, glaube ich, auch von dem du sprichst. Ne? Das, und ich glaube, damit sind wir nicht einzigartig, ne? Dass die Menschen dann einfach nur sagen, oh, ist jetzt der 5. Wandel, okay, kann ich auch wieder durchmachen, so, sobald die Berater raus sind, dann wird es schon wieder zurückgehen. Aber ein richtiger Change oder ein richtiger Wandel fand nicht statt.
Ja, das sieht man auch ganz viel. Als Ergebnis hast du dann, umso öfter eine Organisation das in kurzen Zeiträumen macht, so zumindest meine Beobachtung, umso resistenter werden die Menschen darin. Also die spielen das Spiel nur mehr mit. Ja. Aber sie wissen ganz genau, in 1,5 Jahren ist das Thema wieder runter. Mhm. Ja, und das heißt, sie machen mit, sie gehen das in Pflichtveranstaltungen, aber sie machen gar keinen Aufwand irgendwann mehr, dass sie wirklich irgendetwas in die Tat umsetzen, sondern nur das, was mit wirklich ganz, ganz viel Druck praktisch durchgedrückt wird. Mhm. Aber alles andere lassen sie einfach, weil sie wissen, hey, warum soll ich es machen? Es kommt sowieso was Neues. Ja. Und das ist der Punkt. Das ist eben, viele dieser Methoden und dieser Frameworks, die sind halt designed, aber immer noch in dieser mechanischen Denke. Ja? Also das heißt, wir können Menschen einfach irgendwo an Stellen setzen und dann funktionieren sie wieder. Aber so ist das halt nicht. Sie negieren praktisch vollkommen, wie Menschen in Veränderung funktionieren. Mhm. Ja? Und eigentlich werden zwei Sachen, also wir setzen auf einer Change-Theorie auf, die nennt sich Relate, Repeat, Reframe. Gibt es ein super spannendes Buch und wir hören es ja schon, Relate kommt als erstes. Ja? Also das heißt, wir sind halt Menschen. Ja? Wir kriegen das, dass wir irgendwie sozial da drin umgehen müssen, das kriegen wir nicht raus. Ja? Und das, was du beschreibst, ist ja genau das Klasse. Keiner interessiert sich da irgendwie für den Menschen, sondern nur für eine Rolle, die irgendwo ausgefüllt werden muss, damit sein Diagramm, das irgendwo in der Theorie am Bildschirm entstanden ist, funktioniert. Mhm. Ja? So, und was halt nicht passiert ist, ist im Relate. Ja? Also das heißt, Menschen in Beziehung bringen. Und das ist das eine. Und das zweite ist auch, aus der neurowissenschaftlichen Ecke wissen wir ja auch, also Kahneman, langsames Denken, schnelles Denken ist ja auch in der agilen Welt viel verbreitet. Und das bringt mich zurück zu dem Thema Philosophieren. Wenn du nicht einmal ins langsame Denken kommst, dann hast du keine Chance auf Verhaltensänderung. Mhm. Ja, also auch das ist ja erforscht. Das kann, unser Hirn kann das nicht. Praktisch, du brauchst praktisch eine gewisse Ruhe, eine gewisse Langsamkeit, um in neue Verhaltensmuster zu kommen. Ja? Und stattdessen probieren wir alles, ja, mit Nudging und jeglicher Art von Manipulation, die Menschen auf unsere Seite zu ziehen, anstatt dass wir nur für Beziehung Raum geben und für diese Möglichkeit wirklich philosophisch reflektierend unterwegs zu sein. Aber solange wir halt glauben, dass das im Sinne von Effizienz Zeitverschwendung ist, ja, kann das halt nicht passieren. Mhm. Ja, und da sind wir wieder beim Grundübel dieser Transformationen. Ein Manager in der Effizienz denke, warum holt er denn die Berater, damit es schnell geht? Ja, der will einfach nur eine Lösung, der will sich eine Lösung kaufen. Mhm. Der will sich nicht mit den Menschen beschäftigen, gar nichts, sondern will einfach nur eine Lösung haben. Ja? Und das heißt, um von der Hierarchie wegzukommen, zu wirklich nachhaltigen Organisationsformen und Arten der Zusammenarbeit, müssen wir immer da oben anfangen in der Hierarchie und sagen, Leute, solange ihr es nicht verstanden habt, ja, solange nicht ihr als erstes einmal diese philosophischen Denkwege geht, es liegt an euch. Ja, du kannst dir nicht vom Corner auf den Sessel aus, da kannst du dir das nicht kaufen. Das
funktioniert. Schöner Punkt. Ja, und ich habe auch gerade bei dem langsamen Denken von Daniel Kahneman an ein neues Buch von Cal Newport gedacht. Ich weiß nicht, ob du schon von gehört hast. Slow Productivity, also langsame Produktivität. Und ich glaube, das geht genau auch in diesen Bereich, sich Fokuszeit nehmen, den Kalender blocken, meetingfreie Zeit, das in Team zu orientieren, für sich selber auch zu vereinbaren, wann bin ich im Biorhythmus am produktivsten und das auch mal auszuhalten, dass man keine Meetings hat und wirklich mal denken darf, strategisch arbeiten darf, ne, auch über seine Rolle nachdenken darf in dem Team. Und ich glaube, das machen die meisten viel zu wenig. Und du hast da dieses Übel angesprochen, Manager im Effizienzdenken. Ich sehe mich da auch selber oft persönlich. Ne, also wann habe ich das letzte Mal einfach nur 2 Stunden mir mal Zeit genommen zu denken, über ein Problem zu grübeln und nicht gleich zuerst erst nahen Lösung und der folgen, sondern nee, das nochmal von anderen Blickwinkeln, vielleicht auch mal sitzen lassen, vielleicht auch mal eine Runde spazieren gehen. Ne? Also diese Muße, die man oft bei Philosophen so sieht oder bei Künstlern, ist ja bei Managern oder im Wirtschaftstätigen oder im Wirtschaftsleben tätigen Menschen komplett verloren gegangen. Ne? Das ist ja wirklich nur so eine Effizienzdenke. Aber bevor ich abdrifte, der gesunde Menschenverstand als 4. Denkwerkzeug. Was machen wir damit?
Hausverstand ist das österreichische Wort.
Hausverstand.
Genau. Und in Englisch würden wir es Economical Common Sense nennen. Genau. Also was ist das? Damit Menschen im Sinne, also das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das oft hörst. Ich habe das in den letzten Jahren sehr, sehr oft sozusagen von Veränderungsreisen von Betroffenen gehört und auch vielfach tatsächlich von Geschäftsführern und so, die dann sagen, ich habe den Menschen jetzt die Freiheit gegeben, ja? Aber das hat überhaupt nicht funktioniert und deswegen sind wir wieder zurück auf viel Hierarchie, ganz klare Ansagen und solche Geschichten. Ja. So, ja, und dann sage ich immer, ja, das ist ja nicht verwunderlich, ja, weil Menschen brauchen nicht Hierarchie, das ist der falsche Kurzschluss sozusagen, also die Konklusion ist nicht die richtige, aber was Menschen brauchen, ist Orientierung, gemeinsame Orientierung, ja. Und wenn du deinen Mitarbeitern, die du über Jahre sozusagen an der engen Leine führst, dann plötzlich sagst, ihr könnt alles tun, alle tun und lassen, was ihr wollt, dann wird das nicht funktionieren, weil plötzlich ist ja, ihr Orientierungspunkt ist weg. Mhm. Also in dem Fall ist es halt praktisch der eine Mensch, der immer sagt, was ist richtig und falsch, aber das ist halt weg. Ja? Und dann sind sie orientierungslos. Ja? Also du, jetzt nichts mehr da, was soll ich denn tun? Ja? So, und der wirtschaftliche, gesunde Menschenverstand, um den dreht sich ganz, ganz viel. Ja? Damit du selbstdenkende Menschen bekommst, im Sinne der Organisation, musst du ihnen Orientierung geben. Mhm. Ja? Und dieser Menschenverstand, wirtschaftliche Menschenverstand, das ist wirtschaftliche Orientierung. Wir tun ganz, ganz einfach reduziert. Jeder versteht auch aus seinem Privatleben raus, ich kann nicht mehr Geld ausgeben, als ich einnehme. Okay? Ich glaube, das verstehen 99% der Menschen. Dazu muss ich nicht BWL studiert haben, gar nichts. Ja? Sondern, okay, wenn ich das ausgeben will, muss ich vorher eingenommen haben. Ich kann hier irgendwie spielen mit Krediten und so weiter und so fort. Auch das verstehen Menschen, dass du sozusagen irgendwelche Lücken überbrücken kannst. Ja? Aber im Wesentlichen ist es so, über den langen Zeitraum gesehen, mehr Einnahmen als Ausgaben. Und das tun wir. Also das ist, wir gehen hier auch ins Controlling rein praktisch und arbeiten mit dem Controlling daran, dass es diese Zahlen liefert und zwar möglichst tagesaktuell. Mhm. Ja, also das wäre das Schönste. Ja. Heute haben wir die Kosten gehabt und die Einnahmen gehabt. Wie schaut's aus? Liegen wir mit den Einnahmen über den Kosten? Ja, und dann kriegst du, das hast du ja vor dir, dann kriegst du so eine Kurve, die dir relativ schnell auf einen Blick aussagt, sind wir am Weg oder sind wir nicht am Weg? Ja. Und das ist der Punkt. Und das musst du Menschen geben. Ja, also von Menschen zu verlangen, dass sie initiativ sind, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen für die Organisation, ohne ihnen diesen wirtschaftlichen Kontext zu geben, das ist natürlich hochgradig unfair. Ja, ich kann mich nicht in mein Office als BWLer zurückziehen, ich habe alle Zahlen und Daten und von anderen verlangen, dass sie gute Entscheidungen treffen. Ja, das geht nicht. Ja, ich kann natürlich nur gute Entscheidungen treffen, wenn ich die nötigen Informationen habe. Ja, und hier versuchen wir praktisch zwei Kerninformationen zu haben. Das eine ist das, dass wir sagen, okay, wie sind Einnahmen zu Ausgaben tagesaktuell? Und es gibt keinen Plan. Das ist auch ganz wichtig. Ja, also es gibt in Adaptive Orgs keine Vorwegnahme der Zukunft. Ja, also wir tun nicht dann ein Wünsch dir was noch hinten anstellen und gegen Plan messen. Das tun wir nicht, sondern ist immer in der Ist-Situation. Mhm. Wie sind heute die Ausgaben? Wie sind heute die Einnahmen? Punkt. Und das regt Menschen zum Denken an. Am Anfang, wenn man sozusagen diese Grafik vorstellt, dann dauert es ein bisschen. Ja, aber auch da ist es so, wir zwingen dann niemanden, dass er hier Fragen stellen muss, sondern man zeigt das einfach. Ja? Und irgendwann wirst du vielleicht einmal eine erste Kerbe sehen in der Richtung. Kann auch ein Fehler in der Berechnung sein, völlig egal. Und dann fragt einer, ja, aber warum ist denn da so ein Haken drinnen? Und dann geht's los. Ja. Also das ist genau, das willst du erreichen. Ja? Die Menschen fangen dann von selbst an, über diese Grafik nachzudenken, fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Und damit wiederum merkst du ganz genau, okay, jetzt haben wir das richtige Denken stimuliert in der Organisation. Ja, weil du willst ja, dass umso mehr Freiheiten die Menschen haben, umso mehr gibt es natürlich Sicherheit, wenn du weißt, die denken auch wirtschaftlich. Ja, also die denken an die Firma, dass da Geld reinkommt und solche Sachen. Ja? Und als Zweites suchen wir uns meistens eine Zahl, ein KPI, würde man wahrscheinlich in der alten Welt sagen, der extrem repräsentativ ist für das Geschäftsmodell. Mhm. Ja? Was könnte das sein? Ich habe jetzt gerade im Kopf einen Kunden von uns, die sind, das ist so ein IT-Service-Haus, ja? Ja. Und für die ist es extrem zentral, praktisch, wie viel Geld kostet sie ein Ticket? Ja? Also die haben ein Ticketsystem für die Kunden und so. Und natürlich, umso günstiger das Ticket, umso besser. Ja? Mhm. Und umso teurer das einzelne Ticket, umso schlechter für Sie als Organisation.
Weil du ja Tagespauschalen oder Stundenpauschalen abrechnest und dann, ja klar.
Genau. Das ist der Punkt. Ja? Und deswegen, das könnte zum Beispiel in dem Unternehmen ist das unser zweiter, also neben dem Hausverstand praktisch, ist das die zweite Zahl, die wir dann versuchen zu eruieren. Und die ist ja gar nicht, die ist ja nur durchschnittlich. Die ist nicht besonders intelligent, Aber wenn die sprunghaft ansteigt oder abfällt, dann fangen die Menschen sofort an, zu Fragen zu stellen. Und das ist das Wichtigste. Wenn du ein KPI nur zeigst, um ihn zu zeigen, dann bringt dir das nichts. Und du willst ein KPI deswegen zeigen, damit du Denken initiierst im Hintergrund. Nur darum geht's. Etwas zu zeigen, nur damit du den Menschen ein schlechtes Gewissen machst, das bringt dir ja nichts. Ja? Sondern der KPI muss, wenn er sich praktisch verändert, in welche Richtung auch immer, dann muss er etwas auslösen in der Organisation. Da willst du hin. Ja? Und das sind so die zwei Dinge, mit denen wir meistens starten an dieser Stelle. Und deswegen ist dieser wirtschaftliche Hausverstand so wichtig, wenn du wirklich Verantwortungsübernahme in der Organisation willst und sicherstellen willst, ja, dass die Menschen im Sinne der Organisation denken. Ja? Weil sonst geht es ja nicht. Wenn sie ihren Impact auf die wirtschaftlichen Ergebnisse nicht reflektieren können, kann es nicht funktionieren. Ja? Also die müssen ja auch, wir haben das probiert, hat das eine Auswirkung? Das müssen die ja sehen können an dieser Stelle. Ja, und viele Firmen fürchten sich natürlich davor, sozusagen diese Zahlen der Belegschaft zu zeigen. Ja. Aber damit, das ist ein Riesendosenöffner für, wie es so schön heißt, unternehmerisches Denken an dieser Stelle.
Weißt du, was ich zumindest aus meiner Perspektive an all den Denkwerkzeugen toll finde und auch eine Gemeinsamkeit entdecke, sie sind ziemlich einfach zu erklären, wahrscheinlich schwierig umzusetzen, aber ziemlich erhellend, einfach, gar nicht kompliziert. Also man muss jetzt dafür nicht studieren. Und wenn es einfach geht, warum schwer machen? Und das findet man auch wiederum in der alten Welt ganz viel, wie du hast KPIs angesprochen, finde ich toll, ne? Auf zwei sich konzentrieren, anstatt diese Dashboards, die wir alle vor uns haben und kennen. Und wie du sagst, oder diese Reports, ich erinnere mich an eine Zeit, als ich als Werkstudent bei Daimler war, am Potsdamer Platz noch, im Controlling, Finanzcontrolling gearbeitet habe, weil ich dachte, internes Rechnungswesen ist spannender als externes Rechnungswesen, war davor als Student bei KPMG. Und das war so langweilig, ne? Der Report war 3 Seiten lang, hat sich keiner angeguckt. Also wahrscheinlich nur die Spitzenmanager, welche Märkte sie auch immer spannend waren. Und da dachte ich mir so, das ist meine Arbeit jetzt? Da habe ich gesagt, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, weil diese Reports guckt sich ja eh keiner an. Und dann wurden da noch Makros geschrieben und dann wurde versucht, der Report zu vereinfachen, aber man hat sich nie die Frage gestellt, welche von diesen Zahlen sind jetzt wirklich relevant und was will man mit den Zahlen bezwecken? Wie du sagst, dass man sich Fragen stellt, dass man in den Austausch kommt, dass man einen Diskurs darüber hat, nicht nur auf Spitzenführungsebene, sondern in der gesamten Belegschaft. Und dann kommen wir da wieder zu dem von dir eingangs erwähnten, der Weisheit der Menge. Ne, die denn an dem Unternehmen mitarbeiten wollen, weil das was ganz Logisches ist. Ne? Du sprichst eben auch von diesen unternehmerischen Denke und Handeln, die man ja von Mitarbeitern haben will, was in der alten Welt ja gar nicht gegeben ist. Man schreibt das vielleicht als Werte an der Wand oder wünscht sich das, aber das System gibt dir gar nicht die Möglichkeiten, so zu handeln. Aber von dir vorbeschriebenen, ne, dieser innere Kompass oder jetzt dieser Menschenverstand, total einleuchtend, finde ich. Also schon fast zu einfach und zu logisch, als dass man sie jetzt, und da muss da irgendwo ein Haken sein, das wollte ich jetzt nochmal an der Stelle sagen, aber vielleicht auch nochmal auf den Menschenverstand eingehen. Unabhängig von den ökonomischen Zahlen, finde ich, kann man viele Probleme durchs Denken lösen. Und da braucht man keine Tools, keine Frameworks. Und auch dieser Mut fehlt mir. Also ich finde, dass Leute sich oftmals hinter Büchern und Modellen, die ja alles Anregungen, Impulse sind und auch gerne dafür verwendet werden dürfen, aber bitte nicht 6 Schritte, wie ich eine Firma gründe. Ne? Und die haben wir alle, glaube ich, mal. Oder 7 Art und Weisen, wie man eine Retro macht. Ne? Also da ist ja das Internet voll von diesen Blaupausen, diesen Schritteanleitungen. Weil der Mensch, also irgendwie sind wir vielleicht durch Social Media oder durchs Internet mittlerweile gewöhnt, in diesen Schritten zu denken. Und so operieren jetzt mittlerweile auch viele Unternehmen. Deswegen finde ich das sehr, sehr erfrischend, wie du die Denkwerkzeuge nicht nur erklärst, sondern wie einfach sie eigentlich sind.
Ja, absolut. Also die Einfachheit ist zentral. Also du kennst das ja selbst. Ja, nimm jetzt so eine Safe-Grafik und erklär das dann den Menschen, die dann später betroffen sind. Ja, also du wirst nur Fragezeichen in den Augen sehen. Das wird nicht funktionieren. Ja, also deswegen, das kann ja gar keiner annehmen. Ja, wenn du wirklich willst, also weißt du, so viele Firmen jammern über Mitarbeiterengagement und schieben es dann sozusagen aufs Individuum. Das Individuum ist zu schlecht. Wir haben eine Generation Z, die nicht arbeiten will. Ich halte das alles für Schwachsinn. Mhm. Ja, wenn du den Menschen ein Umfeld baust, wo sie die Informationen zur Verfügung haben, wo sie sich ehrlich einbringen können, dann ist auch die Generation Z oder wie auch immer, wen du nennen willst, das ist egal. Menschen wollen kreieren, sie wollen sich einbringen. Was Firmen aber nicht verstehen, ist, dass sie oftmals, auch wenn sie irgendwelche Veränderungen machen, dass sie ihnen mehr Prügel vor die Füße schmeißen, als dass sie dabei unterstützen. Das ist das Hauptthema. Ja. Und Einfachheit, natürlich muss das einfach sein. Ich meine, also es gehen ja nicht alle studieren ja Adaptive Org, damit sie dann in Adaptive Org leben können. Ja. Ja, sondern es muss ja so einfach sein, dass jeder Mensch das verstehen kann. In einfachen Zusammenhängen. Das ist ja völlig klar. Und alles andere wird sich sehr, sehr schwer tun, dass es überhaupt funktioniert in der Organisation. Mhm. Ja, weil von der Effizienz, denke wiederum ja auch die Zeit weggenommen wird. Ja, natürlich kannst du schaffen, etwas Kompliziertes reinzubringen in die Organisation, aber dann musst du den Menschen halt auch Zeit geben. Ja? Und ich muss, aber das Irrsinnigste an dieser Stelle, ich muss das vielleicht noch, ich habe mal gesprochen mit einem IT-Leiter von einem großen Konzern, ich glaube, das ist 3-4 Jahre her, in Deutschland, und dem sein Konzept war, ja, damit seine IT-Abteilung mit 300 Mitarbeitern oder so agil wird, er schickt alle 300 zur Scrum Master Ausbildung. Also das war so, was ich davon halte. Also die Antwort, die erspare ich uns jetzt, aber also wenn so kann es ja nicht funktionieren. Ja, also das ist sehr unglaublich, was die Menschen für Ideen haben, wie sie da irgendwie hinkommen. Aber und das ist halt unser Hauptproblem, glaube ich, ist so organisationsweit gesehen auch, dass praktisch die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, überhaupt keine Idee haben, wie Menschen funktionieren. Hm. Ja, die haben BWL studiert, die wissen, wie Wirtschaft funktioniert, aber sie haben null Ahnung, wie Menschen funktionieren. Sie haben keine Ahnung von Neurowissenschaften, sie haben keine Ahnung, was wir vorher hatten, Relate, Repeat, Reframe, das kennen die alles nicht. Ja, wenn es um den Mensch geht, dann geht immer der Auftrag an den Berater und der muss das irgendwie durchdrücken, dass die anderen sozusagen das Verhalten verändern. Aber die Entscheider, die diese Entscheidungen treffen, die haben echt keine Idee. Ja, und wenn ich dann, es gibt ja so neue Trends, wie menschenzentriert, und wo ich mir auch denke, ja, eine Organisation ist natürlich nicht menschenzentriert, sondern die ist geschäftsmodellzentriert. Ja, aber ich kann eine Organisation bauen, die menschengerecht ist, ja, und ein Geschäftsmodell erfüllen kann, aber ich baue keine menschenzentrierte Organisation, weil die verfehlt natürlich ihren Sinn. Mhm. Schön. Nämlich im Geschäftsmodell Mehrwert für den Kunden zu liefern, und solche Geschichten. Ja, also es ist so viele Berater, die mit schönem Sprech da irgendwas Nettes ankündigen, aber ich habe echt das Gefühl, es gibt immer weniger, die es schaffen, wirklich Impact in eine Organisation reinzubringen und die auch verstehen, wie das funktioniert.
Oder? Also das ist schon. Ich finde es so auch schockierend, dass die Wachstumszahlen der Berater oder generell des Beratungsmarktes, glaube ich, 20% ist. Und wir wissen beide, wenn Dinge 25% im Jahr wachsen, dann verdoppeln die sich alle 3 Jahre. Und es scheint gerade so, dass das selber Denken stärker denn je outgesourced wird. Und aufgrund der Komplexität, VUCA-Welt, welche Schlagwörter man da auch nutzen will. Ne? Also vielleicht mit Blick auf die Zeit, Adaptive Orgs, was siehst du für die Zukunft? Ist es der, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber hast du Mut? Hast du Inspiration, Impulse? Oder sind es einige wenige Organisationen? Oder wenn ich vielleicht noch eine andere Frage hinzufügen darf, ein anderer Blickwinkel, werden wir vielleicht jetzt aufgrund von technologischen Fortschritts, möchte da nur an der AI denken, vielleicht sogar gezwungen, uns stärker mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen und die dir auch anders anzugehen sozusagen?
Ja. Naja, ja, theoretisch würden Organisationen von Marktseite dazu gezwungen werden, sich an dieser Stelle zu verbessern. Weil, wie du schon sagst, die Außenwelt von Organisationen wird immer komplexer. Sie wird unvorhersehbarer. Jetzt kommen noch die AI-Tools dazu. Die machen das nicht besser, unter Anführungszeichen. Ja, alleine schon echte von falschen Informationen zu unterscheiden. Und also das wird nicht einfacher für Organisationen. Ja. Theoretisch wäre dieser Druck da. Warum ist der aber faktisch nicht existent? Das ist deswegen, weil 95% der Organisationen gleich schlecht sind. Ja. Sie wenden sich an die gleichen Beratungshäuser, sie wenden die gleichen Methoden an, sie wiederholen den gleichen Blödsinn, den alle anderen auch machen. Ja? Und dadurch entsteht kaum ein Druck auf die Organisation. Das ist unser Hauptproblem. Es gibt die Höchstleister, es gibt manche Branchen, die ja komplett dominiert werden von einzelnen Unternehmen und die machen dann irgendetwas richtig im Vergleich zu ihren Wettbewerbern. Aber sind wir uns ganz ehrlich, bei den überwiegenden Branchen da draußen spielt das keine Rolle. Ja? Es spielt keine Rolle, weil die drei Konzerne, die den Markt beherrschen, alle gleich schlecht unterwegs sind. Ja? Also das ist leider Gottes das Traurige. Und das ist das, wo ich sage, okay, ich würde gern irgendwie positiver denken, ja, aber kaum einer der Großen, einer der Maßgeblichen in einem Markt geht da rein und versucht, sich wirklich so weiterzuentwickeln. Ich glaube, vielleicht, es gibt ja in Deutschland jetzt ein spannendes Beispiel mit Bayer, ja, also vielleicht wird da ja was draus. Von außen kann man das immer zu wenig einschätzen. Es gibt schon Anzeichen, dass das ernst gemeint ist. Und wenn Bayer den Weg geht, wirklich konsequent und auch sozusagen dorthin geht, wo es weh tut, dann bin ich überzeugt, dann wird Bayer einen Marktdruck auslösen. Ja, also die werden auf die anderen dann wird das sozusagen in ihrer Branche wird das Druck ausüben und dann werden vielleicht andere auch gezwungen werden, da etwas zu tun. Aber in den allermeisten Branchen ist es egal, wie gesagt, weil alle irgendwie den gleichen Blödsinn machen, der eine kopiert es vom anderen, sie nehmen dieselben Beratungsansätze, sie nehmen dieselben Beratungshäuser. Ja, was soll sich da verändern? Mhm. Ja, also da wird nicht viel passieren an dieser Stelle. Mhm. Also so ist meine Einschätzung. Kann natürlich gerne auch anders ausgehen. Aber
ich finde es eine realitätsnahe Einschätzung. Ich bin eher so ein positiver oder optimistischer Mensch, habe aber auch die letzten Jahre durch so persönliche Ereignisse im Leben gemerkt, diese naive, optimistische und sehr positive Ausrichtung aufs Leben, also man darf auch immer mal wieder mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und auch das spüren und schauen, wo die Welt hingeht, wie fragil sie ist, mit all den Nachrichten, die man so am Wochenende hört, was da dann so im Nahen Osten los ist. Da muss man schon vorsichtig sein, dass man für sich verstanden hat, was das Leben ist, wo es hingeht, wie Firmen funktionieren. Von daher teile ich deinen, vielleicht nicht Pessimismus, aber es ist so ein Realismus. Ne? Also es ist weder pessimistisch noch optimistisch, es ist eher so ein Realismus. Woran ich aber gleich gedacht habe, ist, vielleicht mit meiner Unternehmer denke, ist ja eine Riesenchance. Also die Leute, die sowas nutzen, also wenn 95% der Unternehmen auf dem falschen Weg sind, die es umsetzen, können ja dadurch erhebliche Wettbewerbsvorteile kreieren. Und daran habe ich vielleicht auch da wieder meine optimistische Denke, aber ich habe gleich die Möglichkeit gesehen dahinter, wenn, und du hast es ja auch angesprochen, wenn Bayer das machen würde und den Weg konsequent umsetzt, das würde einen Marktdruck ausgehend von einem DAX-Konzern, glaube ich, über die Industrie hinaus, die eigentliche Pharmaindustrie hinaus, auf andere Industrien ausüben. Da bin ich bei dir. Und dann wissen wir beide auch, wie schnell sowas geht. Also es ist ein gutes Beispiel. Dann springen da dann gleich auch alle Beratungshäuser rauf und lassen sich zu Katalysatoren ausbilden. Ne? Also dann ist man ja auch schnell dabei. Von daher, ich bin gespannt. Und da möchte ich mir an der Stelle für deine Zeit heute Morgen bedanken, Johann. War echt schön. Hab viel mitgenommen, viel mitgeschrieben. Werde das auch in die Shownotes packen. Was würdest du gerne da hinten raus noch den Zuhörern mitgeben als abschließende Botschaft?
Ja, ich glaube, also ich möchte erst einmal auch noch danke für die Einladung und danke für deine Zeit. Als Botschaft ist einfach, ja, ich weiß nicht, ich glaube, Organisationen, wir müssen irgendwie im Auge behalten, es ist immer noch Mensch, ja, also AI, auch AI muss vom Menschen irgendwie koordiniert und bedient werden, all diese Sachen. Und ich glaube, wir sind alle gut am Weg, wenn wir aufhören, dass wir diesen Trends und Methoden allen nachhaschen, sondern dass wir wieder mehr zu dem kommen, dass wir einfach mehr denken. Ja, mehr denken, was bringt das einer Organisation, und die Dinge richtig einordnen. Also Geschwindigkeit ist an dieser Stelle kein guter Ratgeber, sondern einfach wirklich in aller Ruhe zu reflektieren. Und dann ist wahnsinnig viel möglich. Und wenn wir solche Organisationen bauen, die anders ticken, was da drin passiert, ja, dann, wenn ich anfange davon zu sprechen, dann habe ich sofort Gänsehaut. Ja. Ja, wenn ich an die Geschichten denke von unseren Kunden, die wirtschaftlich, aber auch mit den Menschen da drinnen schreiben, also so könnte Wirtschaft sein. Und ich glaube, aufgeben sollte man nicht, ja, auch wenn es, ich sehe es auch so als Realismus, ich sehe es überhaupt nicht pessimistisch an dieser Stelle, sondern ich bin jetzt 8 Jahre mit diesen Themen unterwegs und das ist das, was ich halt beobachte und sehe, ja. Aber mit jeder, vor allem kleineren und mittleren Organisationen, die auf das aufspringen, glaube ich, ja, liefern wir wirklich einen positiven Beitrag. Und darum geht's, ja. Und das große Ganze, auch wenn wir es immer nicht gern wahrhaben, das können wir so von einem Bürostuhl aus hier schwer beeinflussen.
Stimmt, das stimmt wohl. Vielen Dank für deinen heutigen Beitrag, den Beitrag, den du für deinen Kunden, deinen Partnern leistest, in eine bessere, positivere Zukunft, vielleicht auch ein menschlicheres Miteinander. Von daher vielen Dank an der Stelle stellvertretend für die ganzen Partner. Plus auch Beispiele und Vorbilder, die man ja auch immer wieder braucht, die es im Kleinen braucht oder im Großen, wie bei Bayer. Von daher vielen Dank.
Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald. Danke.
Vielen Dank, dass du bei Agiler Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald.